Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond the White Cube.
Einem Podcast mit Isabel und Marie,
in dem wir uns zu Kulturthemen austauschen. Mal, dass wir das...
Auf den ersten Punkt. Du hast gerade noch deine Nachrichten gecheckt und jetzt geht's los.
Genau.
Hi, schön, dass du da bist, dass wir wieder zusammensitzen.
Mhm. Eine neue Folge.
Ja.
Wie geht's dir?
Gut, gut. Waren jetzt, ich hatte schöne Sommerwochen, war zwar auch viel mit Arbeit gespickt, aber trotzdem so die schönen Tage in München konnte man genießen.
Sehr gut.
Und ja, jetzt ist ja der Herbst so ein bisschen eingekehrt.
Ja. Ja. Irgendwie finde ich das immer erleichternd. Also so gegen Ende des Sommers ist bei mir ja so ein bisschen die Luft raus, denke ich mir.
Jetzt kann man sich einkuscheln.
Ja, genau, bitte weiter jetzt im Programm.
Ja. Ich mag den Altweibersommer so gern. Kennst du den Begriff?
Hm? Nee, kenne ich nicht.
Okay, ja, das sagt man, glaube ich, in Bayern so.
Ja, offensichtlich.
Und ich liebe die Zeit, weil das ist genau der Spätsommer, wo es nicht mehr so heiß ist. Und schon so ein bisschen der Vorbote vom Herbst eigentlich kommt.
Also jetzt, aber jetzt würde ich sagen, es ist ja schon herbstlich, oder wann?
Genau,
wann
das war eigentlich, das war so die letzten ein, zwei Wochen, würde ich sagen. Ah. Wo schon irgendwie die Luft ein bisschen frischer ist in der Früh, aber es wird dann doch noch warm.
Ja.
Man kann noch draußen sein. Ja, es ist noch nicht ganz Herbst, aber man hat schon so das Gefühl, der Hochsommer, wo alle an See fahren oder so, ist jetzt irgendwie auch vorbei. Und ich mag das auch ganz gerne. Ich mag auch den Herbst gerne. Also.
Ja, eigentlich kann man ja jeder Jahreszeit irgendwie was Gutes abgewinnen.
Ja.
Aber weißt du, woher das kommt?
Warum Altweiber? Ja, ich glaube, weil sich da gerade so die älteren Menschen dann wieder mehr raustrauen und wohler fühlen. Ist jetzt eine Vermutung, dass es daher kommt. Aber
okay,
genau.
Witzig.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Starten wir, oder?
Genau. Wir haben heute ein Thema dabei, ein Report, über den wir uns austauschen.
Ah, ja.
Oder möchtest du mit was anderem noch starten?
Nö, ich hatte noch so ein paar Sachen im Hinterkopf. Also,
ja, unbedingt. Ist los.
Ich habe von Freunden, hast du von dieser Harry Potter-Ausstellung hier in München was mitbekommen?
Ja, ich wollte da auch hingehen, aber ich habe leider nicht so gute Berichte bekommen von Bekannten, die da waren.
Ja, was, dann, mich würde echt interessieren, was das für Bekannte waren, weil ich habe auch alles Mögliche gehört. Ich habe mir die was so ein bisschen so Zeitungsartikel dazu online durchgelesen und dachte mir, oh nee, irgendwie ist es mir nicht ganz so wert. Und dann habe ich aber von Freunden erfahren, die dort waren, denen hat es ganz gut gefallen. Die sind aber jetzt auch nicht unbedingt die Leute, die häufig gerne in Kunstausstellungen gehen. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, mit welchen Erwartungen man da reingeht. Aber das fand ich voll interessant. Und dann habe ich mir die Agentur angeschaut, die dahinter steht, und habe gesehen, dass sie richtig viele Imagine Exhibitions heißen die. Und dass sie richtig viele immersive, interaktive Ausstellungen macht zu allen möglichen Themen.
Aha, ja.
Und unter anderem auch, die habe ich in Köln mitbekommen, jetzt nicht in München, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch nach München gekommen ist. So eine immersive Van Gogh-Ausstellung, also nur mit so, also nur, ne, aber halt mit Projektionen und irgendwelchen Video-Elementen.
Es gibt doch auch hier in München immer wieder immersive Ausstellungen, unter anderem zu Van Gogh gab es die Monet und verschiedenste Themen. Würde mich jetzt interessieren, ob die auch dahinter stehen oder nicht.
Also ich habe bei denen jetzt in den Referenzen zumindest nur die Van Gogh-Ausstellung gefunden.
Ja.
Keine anderen.
Ja, ja, da gibt es ja so verschiedene Meinungen dazu. Also gerade wenn es um Kunstausstellungen und immersive Ausstellungen oder so Erlebnisausstellungen geht, dass das ja eigentlich ein breites Publikum anziehen soll auch. Also einfach, weil man da was erleben kann irgendwie. Man hat jetzt nicht nur die Gemälde oder Kunstwerke an sich vor Augen, die Originale sozusagen, sondern auch noch so ein bisschen so ein Entertainment-Faktor, würde ich es jetzt mal nennen. Was ich trotzdem super spannend finde, ist einfach auch die Videotechnik und der Aufwand, der dahinter steht, was so Projektionen angeht.
Ja.
Da wird schon viel aufgefahren, würde ich mal sagen.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Da hast du natürlich einen Fachmann an der Seite, der mir in solchen Momenten fehlt.
Der den Blick darauf werfen kann, ja.
Ja, das stimmt. Den klaue ich mir mal.
Ja, aber das, ja, da kommen viele Faktoren zusammen. Aber was ist so dein Eindruck von der Firma oder dem Unternehmen? Oder?
Ja, ich war erstaunt. Also es ist ein extrem großes Team. Also vielleicht, weiß nicht, ob die alle da festangestellt sind und Vollzeit und so. Aber von der Ausstellung an sich, da dachte ich noch irgendwie, ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Also auch bei den Kunstausstellungen, die du jetzt angesprochen hast, ich glaube schon, dass die interessant sein können. Aber irgendwas fehlt mir da immer. Also ich finde es irgendwie, tatsächlich, obwohl ich das selten sage, zu kommerziell und inhaltlich zu flach irgendwie. Mhm. Also es ist mit zu viel Unterhaltung und
ja.
Dafür dann häufig auch zu hohe Ticketpreise.
Da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Also ich habe das schon mal erfahren, so eine immersive Kunstausstellung sozusagen. Und der kommerzielle Faktor, dem würde ich auch zustimmen. Ja, dass das dann doch auch eine Rolle spielt. Und wenn man sich jetzt einfach intensiver mit einem Kunstwerk und KünstlerInnen auseinandersetzen will, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Ort, sage ich mal. Sondern dann gibt es einfach die anderen Ausstellungen in den Museen oder an anderen Orten mit Originalen oder wie auch immer.
Ja. Und zu dieser Harry Potter-Ausstellung meinte irgendjemand auch, dass die...
Also dein Fazit, du wirst wahrscheinlich nicht mehr... Genau. Hingehen.
Nee, ich glaube, die läuft auch gar nicht mehr in München.
Ja.
Man kann, die läuft noch in der Stadt in China irgendwo, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, irgendwo in den USA nochmal und ich glaube in Madrid.
Mhm.
Ja.
Ich meine auch irgendwo in Deutschland noch,
dass
die war oder ist. Aber wie gesagt, ich habe mich auch dagegen entschieden dann.
Ja. Okay, sind wir einer Meinung?
Ja, genau. Weil ich würde mich jetzt schon als kleiner Potterhead outen, okay. würde ich sagen. Genau. Und vielleicht mal, wenn man irgendwann in London mal sein sollte, dann würde ich gern die Studios besuchen.
Ah, ja.
Wo viel gedreht wurde. Das muss, glaube ich, auch sehr cool sein.
Ja, ich habe irgendwie immer Sorge, dass einem das dann was von der Fantasie irgendwie klaut. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schade.
Ja.
Da hätte ich irgendwie Sorge vor. Aber übrigens, um jetzt einen positiven Punkt noch zu dieser Ausstellung zu sagen.
Ja.
Was ich gehört habe, was richtig gut gelungen sein soll, war nämlich dann doch dieser klassisch, also ich an so Filmmuseen musste ich da denken, ein klassischer Ausstellungsaspekt, also würde ich jetzt sagen. Es waren nämlich auch Filmkostüme dort ausgestellt.
Mhm.
Und die wurden dann tatsächlich nochmal etwas genauer beschrieben und warum sie jetzt so gestaltet wurden, wie sie gestaltet wurden, dass man dann also auch was damit anfangen kann.
Cool, ja, also Requisiten auch sozusagen.
Mhm.
Das finde ich auch cool, ja, weil das sind da viele kleine Teile, die dann letztendlich den Film
ausmachen.
Und weiter ausmachen.
Ja.
Die
man vielleicht auch nicht sieht, wenn man es schon 50, 60 Mal gesehen hat.
Wir kennen das alle.
Vor allen Dingen jetzt um diese Jahreszeit, finde ich, ist es so richtige Harry Potter.
Ja, ich freue mich wieder. Ich lese auch immer mal wieder die Bücher von vorne und tauche da ein. Also
ja.
Schön.
Genau. Ich war einfach nur richtig beeindruckt, dass da so eine Riesenmaschine hintersteht.
Ja, das kann ich mir aber echt gut vorstellen.
Ah, genau. Und das andere Thema, deswegen bin ich nämlich überhaupt erst auf den Art Market Report gekommen. Ich hatte nämlich mit der Galerie Mensing zu tun, für einen Freund.
Mhm.
Er wollte ein Bild dort kaufen oder zumindest mal fragen, für wie viel man es kaufen kann. Und dann habe ich so ein bisschen die Korrespondenz übernommen.
Mhm. Also du warst vor Ort in der Galerie?
Nee, wir hatten nur schriftlich Kontakt.
Okay, ja.
Genau, und dieser Freund von mir hat einmal mit ihm telefoniert. Auf jeden Fall war es in allen Fällen so, dass ganz, ganz viel Text kam und relativ wenig Informationen. Man musste dauernd nachfragen und auch einen sehr genauen Blick dafür haben, welche Informationen man haben möchte. Ich weiß nicht, es war jetzt in dem einen Fall so, und es kann natürlich sein, dass es in vielen anderen Fällen nicht so ist. Aber... ja, das fand ich irgendwie sehr interessant. Wir haben uns dann letztendlich dagegen entschieden, etwas dort zu kaufen. Und nicht wegen diesem Typen jetzt, sondern einfach, weil es nicht passte. Mhm. Aber genau, ich fand es schon irgendwie spannend. Also es war irgendwie mein Klischeebild von einem Verkäufer. Okay. Und so an allen Stellen.
Ja,
ja,
es ist letztendlich doch Sales auch, gell? Also es ist einfach...
ja, aber das geht doch... Also das würde ich noch nicht mal als gutes Verkaufen beschreiben.
Okay,
also
ja.
Also klar, dass man die Leute irgendwie unterhalten muss und auch interessieren muss, aber...
Mhm. Gerade bei Kunstwerken ist es ja ein sehr sensibles Thema oder...
vielleicht auch einfach Geschmackssache. Vielleicht hatte er nicht denselben Geschmack wie ich.
Persönlicher Geschmack wird da... Ja, ist bei jedem anders
ja.
Und es gibt ja dann oft auch eine große Auswahl. Und wenn ich jetzt in der Galerie mir ein Bild oder ein Kunstwerk kaufen wollen würde, würde ich mir wünschen, dass man sehr sensibel dann auf meinen Geschmack oder meine Stichworte, die man ja dann doch irgendwie geben kann, eingeht.
Ja.
So, das wäre jetzt für mich ein angenehmes Kauferlebnis zum Beispiel oder... Auswahlprozess, okay. Das, ich habe das ja am Rande ein bisschen mitbekommen, so eine Auflage von einem Kunstwerk war das, oder?
Ja, ja. Genau, arbeiten auch ganz viel mit hohen Auflagen, vor allem Drucken. Genau, ich musste dann an Lumas denken, wobei Lumas ja auch nochmal einen anderen Ansatz hat mit den Fotografien.
Mhm, genau, das sind hauptsächlich Fotografien, aber auch in bestimmten Auflagen werden die verkauft, genau. Ja.
Und ich glaube, Lumas waren so die ersten, die das gemacht haben überhaupt, ne?
Mhm. Ja, die haben, glaube ich, um 2000 rum angefangen. Das ist auch so ein Gründerpaar sozusagen, die die Idee hatten, Kunstwerke, vor allem Fotografie, möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Das eben mit Auflagen, die aber doch begrenzt sind. Also ich sag mal, so eine typische Auflage war zwischen 100 und 150. Genau, das war so das Spektrum.
War das nicht der revolutionäre Gedanke zu sagen, wir machen Kunstfotografie nicht in, also üblicherweise waren das, glaube ich, relativ geringe Auflagen von so 5 bis 10 Stück, relativ großformatig, was natürlich alles den Preis in die Höhe treibt und dann zu sagen, ah Moment, das kann man ja auch kleiner machen und mit einer höheren Auflage immer noch, wie du sagst, relativ begrenzte Auflage, aber ich habe mich dann gefragt, weil bei der Galerie Menzing sind das jetzt keine Fotografien, so eine Collage eher, da habe ich mich gefragt, ob das bei Drucken und solchen Collagen, also sind da 250, 500 Stück, ist das nicht sowieso eine übliche Auflage dort? Also ist es das Konzept von denen, also ich meine jetzt nicht Menzing per se, sondern da gibt es ja auch noch andere Akteure, die da aktiv sind. Ist das denn tatsächlich so revolutionär? Keine Ahnung.
Ja.
Könnte ich nicht beantworten.
Ja, nee, kann ich auch nicht. Also die in der Druckgrafik und so, dieses Auflagenthema besteht schon länger, denke ich.
Ja, jedenfalls bin ich darüber so ein bisschen eingestiegen in, wo steht denn, also genau, was... Welche Akteure gibt es da im Moment eigentlich? Hat sich da in den letzten Jahren irgendwas verändert? Und dann bin ich auf diesen Art Market Report gestoßen.
Wollen wir ganz kurz so
was das ist,
erklären, was das ist? Ja. Der Art Market Report, der kommt einmal im Jahr raus, oder?
Mhm. Also genau der, über den wir jetzt gerade sprechen. Das ist, erscheint immer mit der Art Basel.
Mhm.
In Basel, also die haben ja auch mittlerweile mehrere Auflagen.
Das stimmt, in verschiedenen Städten weltweit.
Genau. Und wird von einer mittlerweile Agentur, die dahinter steht, von ihr gegründet, von einer Ökonomin und ich meine auch Kunsthistorikerin. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, also sie hat sich auf jeden Fall auf den Kunstmarkt spezialisiert und
das ist die Autorin auch, oder die das hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Die heißt Dr. Claire McAndrew.
Mhm.
Kulturökonomin, darunter habe ich sie jetzt abgespeichert.
Dann lass mir das so stehen.
Ja, genau, aber eben auch auf die Märkte von Kunst, Antiquitäten und Sammlerstücken spezialisiert, muss ich sagen. Also
genau.
Sehr tief drinnen im Kunstmarkt sozusagen. Ja. Genau, und also es ist von der Art Basel und UBS ist noch mit dabei. Das ist ja eine Schweizer Bank, die auch Vermögen verwaltet oder zu einem der größten Vermögensverwalter zählt weltweit. Genau.
Und die Art Basel, davon bin ich jetzt aber ausgegangen. Ich weiß, das habe ich nicht nochmal überprüft. Die Art Basel hauptsächlich mitsponsort.
Mhm, okay. Ja. Würde Sinn machen. Ja,
ja schon irgendwie, ne?
ja.
Genau, und einer der ältesten bestehenden so Gesamtüberblicke über den Kunstmarkt, also das, die erheben relativ ähnliche Parameter jedes Jahr. Und dann, darüber kann man halt Entwicklungen ganz gut entdecken. Aber es geht natürlich nicht so ins Detail. Da gibt es dann jede Menge andere Reports noch. Es gibt ein Agentur, Institut, wie auch immer man das nennen möchte, in London, Art Tactic, glaube ich, heißen die. Mal nachschauen. Mhm. Die das wirklich, also ein Marktforschungsinstitut, die sich auf den Kunstmarkt spezialisiert haben und extrem viele Berichte zu ganz unterschiedlichen Themen herausgeben. Versicherer machen das regelmäßig. Online-Portale Artnet, Artsy, die geben auch regelmäßig Berichte raus. Also es gibt richtig viele, richtig viel Auswahl, aber das ist so der Art Market Report.
Ja, ich sag mal, alle ja, Portale, zum Beispiel im Internet wie Artnet oder Artsy, die eben super viele Daten einfach von Auktionen, Galerien, Preisen, Verkäufen und so weiter haben, die können dann natürlich, die haben eine super Grundlage, sag ich mal, um da zu analysieren, was so los ist im Kunstmarkt.
Ja.
Genau, der kommt einmal im Jahr raus, also jetzt die Art Basel in Basel findet ja immer im Juni statt, soweit ich weiß.
Ich weiß den Monat nicht genau, aber im Sommer.
Oder im Sommer. Und dann ist jetzt praktisch im Sommer 2024 der Report über das gesamte Jahr 23 rausgekommen, oder?
Ja, genau. Also wir sprechen nicht über das aktuelle Jahr, was ja auch so langsam zur Neige geht.
Ja, so viel zum Herbst. Ja. Und
ja. Genau, sondern über das Jahr 2023, ja.
Mhm.
Genau. So die wichtigste Aussage, die man da jetzt machen konnte, war, dass der Gesamtumsatz des globalen Kunstmarktes ein bisschen zurückgegangen ist, aber insgesamt ein wenig über dem Gesamtumsatz vor der Corona-Krise liegt. Was irgendwie ganz interessant ist, dass es ja, also es gab tatsächlich während Corona erstmal so ein kleines Hoch. Mhm. Und dann aber kann man irgendwie mit so einer leichten Verzögerung auch die Corona-Krise ablesen.
Ja.
Da musste ich weiß, also ich habe keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, aber ich musste an, kennst du den Lipstick-Effekt?
Nee.
Das ist richtig.
Klingt spannend.
Ja. Das beschreibt einen Effekt, den man zum Beispiel bei Luxusgütern sieht, dass Menschen in Krisenzeiten dazu neigen, sich kleinere Luxusgüter anzuschaffen. Also das Bedürfnis nach so kleinen Luxusmomenten steigt erstmal kurzfristig. Mhm. Das fand ich richtig interessant.
Ja.
Mal gucken, ob du das an dir auch erlebst.
Man kennt es, oder ich kenne das, dass man sich schon immer mal wieder was in stressigen Zeiten oder sowas Gutes tun will halt. Oder so Shopping ist dann schon ein Thema.
Aber so globale Krisen, also weiß ich nicht.
Ach so.
Also weiß nicht, Corona. Ja. Also was hat es dein Kauf, gut, mein Kaufverhalten hat es schon verändert, weil es halt so viel im Alltag verändert hat.
Ja. Ich würde sagen, ich war da noch in der Zeit, ich habe da studiert und in einer Galerie gearbeitet und konnte ein paar Monate tatsächlich nicht arbeiten in der Zeit, weil die Galerie halt geschlossen war.
Stimmt, ja.
Genau, deswegen war das für mich nochmal eine andere Situation. Genau, deswegen kleine Luxusgüter waren da nicht drinnen, sozusagen. Aber trotzdem, durch das, dass man sich zurückgezogen hat, auch einfach oder im Häuslichen viel war, wollte man sich schön machen. Das habe ich schon noch so im Kopf. Also, dass man einfach so kleine, weiß nicht, Wellness-Momente oder so. Es klingt jetzt so, also es war wirklich eine schwierige Zeit und auf der Welt ist wirklich viel Schlimmes passiert und so. Da hatten wir das Glück, dass wir irgendwie die Möglichkeit hatten, hier in unseren Wohnungen und so zu verbringen.
Wart ihr schon hier dann eigentlich?
Das war 2020, genau.
Ah ja, okay,
neue Wohnung.
Perfekt getimt.
Ja, war aufregend, ja. Aber man hatte halt dann einen Rückzugsort, ja. Und in dem hat man sich dann natürlich schon so schön wie möglich gemacht mit kleinen Highlights, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja. Interessant.
Wie hast du noch so eine Erinnerung
daran? An die Corona-Zeit? Ja. Also für mich war es genau das Gegenteil. Es war für mich persönlich dann genau die Zeit, wo ich auf einmal ein volles Gehalt hatte und tatsächlich wesentlich, also nicht mehr mein Studiebudget, sondern tatsächlich mal mehr Geld. Und das habe ich auch unter anderem für Kosmetik ausgegeben. Aber so andere Luxus, wobei ja gut, so Sportsachen.
Wenn man sich jetzt so diesen Verlauf anschaut vom praktisch gesamten Umsatz des globalen Kunstmarktes, also sieht man so hier die Jahre ab 2009, glaube ich, ist es eigentlich so von 2009 auf 2010 ziemlich angestiegen. Und dann gab es immer so ein Auf und Ab so über die Jahre und dann 2020 war eben so ein kleines Tief. Genau, da sieht man so diesen Einbruch und dann würde ich es jetzt so aber als relativ stabil ansehen, so auch die letzten 3 Jahre, so eben bis auf diesen leichten Fall. Und um mal so eine Größenordnung zu nennen, also 2023 war dann der Umsatz 65 Milliarden US-Dollar im globalen Kunstmarkt, so grob.
Ja.
Sagt der Bericht.
Genau. Genau.
Das ist schon eine große Zahl.
Genau.
Ja.
Und wenn man sich jetzt überlegt, also ich glaube, wir hatten es in einer Folge schon mal angesprochen, Deutschland ist ein verschwindend geringer Teil davon.
Ja, das habe ich auch beobachtet. wo ist denn das? Genau, eigentlich auf dem 7. Platz so mit dem Anteil. Also die USA führen den Weltmarkt, also was Kunstverkäufe einfach angeht, mit 42%. Das ist auch so schön in dem Bericht, einfach auf so einer Scheibe, wie sagt man, Tortendiagramm,
ja.
angegeben. Ah ja, perfekt. Und dann folgt China auf Platz 2 mit 19%.
Ja, übrigens, kommt dieses, also 2023 das erste Mal auf Platz 2. Das war ganz, ganz lange Großbritannien.
Ja.
Und jetzt hat China mit Hongkong, inklusive Hongkong, überholt.
Ja, in das Hongkong finden ja auch viele Kunstmessen statt.
Ja, übrigens auch die Art Basel Hongkong.
Ja, also da wird viel Kunst gekauft mittlerweile und UK ist dann 3. Platz und
ja.
Deutschland kommt dann wirklich mit 2% recht weit hinten. Ja.
Ja,
genau. Frankreich hat noch ein Stück, 7%.
Ja.
Ja. Krass.
Ja,
es ist auch, das fand ich auch sehr spannend, dass was die Auktionen angeht, also der Bericht, der unterteilt ja, also erstmal so allgemein in den Weltmarkt, was so umsatztechnisch passiert, dann spricht er die Händler an, also hauptsächlich halt Kunstgalerien oder Kunsthandel, die darunter fallen, oder? Also was an Kunst verkauft wird. Und der zweite Block sind die Auktionen. Was da umgesetzt wird, genau. Und bei den Auktionen sind einfach jetzt 2023 8 der Top 10 teuersten verkauften oder auf Auktionen versteigerten Werke in den USA versteigert worden.
Ach, krass.
Das fand ich auch sehr beeindruckend.
Ja.
Dass die einfach da mit den Auktionshäusern noch so wirklich Nummer 1 sind.
Ja, und das ist ja dann auch interessant, wenn man sich anschaut, wie sich dieses Umsatzvolumen verteilt, wenn man sich überlegt, okay, offensichtlich ist ein Großteil, oder nicht ein Großteil, aber ein Schwerpunkt der ganz großen Verkäufe, offensichtlich waren so die großen Verkäufe in den USA. Und dann gibt es ja noch dieses untere Preissegment, wo unglaublich viele Verkäufe stattfinden, aber die Verkaufssumme, also der Umsatz ist dann relativ gering pro Verkauf.
Das ist auch immer, glaube ich, was man so mitbekommt, jetzt auch in den Medien zum Beispiel, weil diese Top-Auktionen, wo wirklich dann die Top-Lose mit wirklich sehr hohen Preisen, so das sind die, über die auch berichtet wird, da kriegt man viel mit. es finden ja trotzdem super viele Auktionen statt, wo einfach im mittleren bis unteren Preissegment versteigert wird. Und das macht ja einen großen Teil auch aus des Umsatzes. Ja. Und der Bericht sagt auch, dass praktisch dieses obere Ende, also das hohe Preissegment wirklich mit den sehr hochpreisigen Versteigerungen zum Beispiel oder Verkäufen ein bisschen zurückgegangen ist.
Ja. Also das. Ja, das fand ich mega spannend. Wobei, also wir sprechen beim unteren Preissegment sprechen wir bei, ich glaube, über jetzt für eine einzelne Person immer noch viel Geld. Ja. Aber halt, wenn man den Markt aufbricht.
Ja. Genau. Wenig. Um an diese Top-Lose bei Auktionen anzuschließen, also das teuerste Werk, was 2023 versteigert wurde, bei Sotheby's in New York, also das Top-Lose war sozusagen auch in den USA versteigert. Das war, Moment, von Pablo Picasso ein Werk, Femme à la Montre von 1932, wurde für 139,4 Millionen Euro versteigert. Genau. Nicht Euro, US-Dollar, Entschuldigung, für 139,4 US-Dollar.
Femme à la
Montre.
Ah, ich sehe es.
Und das ist, glaube ich, das zweiteuerste Picasso-Werk, was versteigert wurde.
Was war das teuerste, weißt du das?
Das weiß ich leider nicht. Das war ein bisschen
mehr. Das Motiv kenne ich auch gar nicht.
Neben mir war das auch neu.
Kam wahrscheinlich dann aus irgendeiner Privatsammlung.
Genau, das war die Sammlung von Emily Fischer-Landau. Die wurde am 9. November da bei Sotheby's eben in New York versteigert. Und ich weiß nicht, ob du das mal so gesehen hast oder gehört hast, wie diese Auktionen da ablaufen. Das ist sehr beeindruckend. Das ist wirklich wie eine Show. Das ist.
Kann man auch live verfolgen, wenn man möchte.
Ja, genau. Man kann auch mitbieten.
Ja, ja klar, kann man auch.
Kann ja jeder, der sich da anmeldet und möchte. Und ich war mal auf einer, sag ich mal, jetzt relativ alltäglichen Auktion in einem Münchner Auktionshaus. Und wo, würde ich sagen, eher untere bis mittelpreisige Werke einfach versteigert wurden. Und das war schon spannend, weil also das meiste war recht unspektakulär. Und dann gab es aber so ein paar Werke, wo dann ein paar Leute mitgeboten haben und wo wirklich dann so 2 Minuten lang so gesteigert wurde. Und dann waren am Telefon, also es gibt ja die Leute, die im Saal sitzen, bei so einer klassischen Auktion, die im Saal sitzen und mit ihrer Kelle bieten. Oder Handzeichen oder Zettel mit Nummer drauf. Genau, irgendein Zeichen hat man, glaube ich, dass man identifiziert wird. Und dann gibt es die TelefonbieterInnen, die praktisch per Telefonleitung verbunden sind mit MitarbeiterInnen vom Auktionshaus und mitbieten. Die verfolgen das ja dann auch irgendwie von weiter weg. Und es gibt noch Online-Auktionen.
Ja.
Die, genau. Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, allein, dass sie so über eine Minute bis in die Preise hochgeboten haben, das war schon spannend. Und wenn ich mir überlege, wenn es um solche krassen Superlose geht, die da versteigert werden, das muss wahnsinnig aufregend sein, allein da nur zuzuschauen.
Ja, ich glaube, also dann ist auch, glaube ich, viel Publikum einfach im Saal, was zuschauen will.
Ja, können wir vorstellen. Ja. Und online, die Umsätze bei Online-Auktionen
waren das, aber was ich jetzt gesehen habe, ist, dass dieser Bericht hier ein Kapitel nur auf Online-Handel gesetzt hat. Mhm. Meinst du das oder gab es nochmal was, weil das zu Online-Auktionen
ist? Das stimmt, ich glaube, da meine ich den Online-Handel.
Ah, okay.
Ja.
Genau, das waren dann so online, also reine Online-Verkäufe und das hat auch zugenommen.
Ja, ich habe rausgelesen, 7% im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 12 Milliarden US-Dollar.
Ja.
Macht der Online-Handel aus, sozusagen.
Und da finde ich, da kann man auch nochmal auf die Grafik schauen, wie sich das seit 2000, also das wurde erst mit 2013 erfasst, aber es gab so einen leichten Anstieg bis 2019 und dann, bam, Corona ist so richtig abgegangen.
Ja.
Ja.
Und das dann ist spannend.
Wieder einen kleinen Knick.
Kleinen Knick, aber hält sich auf einem höheren Niveau als davor. Auf jeden Fall.
Ja. Voll. Ja.
Ja, ich finde das auch spannend, mit welcher Intention, also es gibt ja verschiedene Intentionen, mit denen man ersteigert oder kauft. Nicht unbedingt nur, weil man zu Hause sich ein schönes Stück, was einem persönlich gut gefällt, aufhängen oder hinstellen möchte, sondern auch als, ja, einfach um es zu besitzen oder manchmal, es gibt ja so bestimmte KünstlerInnen, die einfach beliebt sind und ja, auch wenn einem das Motiv vielleicht persönlich nicht gefällt, trotzdem ein Werk von einem bestimmten Künstler oder einer Künstlerin zu haben, bedeutet was, sozusagen, deswegen kauft man es vielleicht auch. Ja, da gibt es so viele Motivationen. Aber das wäre sicher auch spannend, aber das ist, glaube ich, zu, ja, kann man schwer objektiv beobachten, wie das alles da reinspielt, was man online kauft, was man vor Ort kauft.
Ah, okay. Ah, interessant, ja. Also ich weiß, dass in den letzten Jahren wurde schon immer nach der Motivation der Käufer auch gefragt. Also da gibt es auf jeden Fall Auswertung zu. Aber ob dann unterschieden wird zwischen tatsächlich so vor Ort Käufen oder online Käufen, das weiß ich nicht. Ja. Das wäre echt interessant.
Ja. Ja, was ich auch noch spannend fand unter der Rubrik Händler, also halt Verkäufe sozusagen, jetzt nicht explizit Auktionen, die Verteilung der Medien, die gekauft wurden.
Ah, ja.
Da gibt es auch so ein Tortendiagramm. Und da ist Platz 1 Gemälde mit 64%, also ein sehr klassisches Medium der Kunst. Dann kommen Skulpturen mit Abstand, also 12% machen die aus. Dann Arbeiten auf Papier und sowas wie Installationen, Film- und Videokunst und digitale Kunst sind mit einem sehr geringen Anteil vertreten, also 1% oder weniger. Das finde ich auch spannend, weil das sind ja oft Kunstwerke, die mittlerweile in Museen, gerade bei zeitgenössischen Museen und Ausstellungen, ausgestellt werden und oft wirklich, wo ganze Räume bespielt werden, präsent oder sehr präsent. Aber was man sich dann persönlich wohl kauft oder was jetzt Privatkäufe wahrscheinlich mehr betrifft, sind dann doch die klassischen Medien stark vertreten.
Ja. Wobei Museen hier wahrscheinlich mit erfasst sind, oder?
Eigentlich schon, ja. Die steigern und kaufen ja auch.
Ja, Wechselausstellungen, dann nochmal was anderes. Als vielleicht sind das unsere Kunstvereine sind die, also
ja, ich würde auch sagen, also ein Großteil der Ausstellungen ist auch noch von den klassischen Medien dominiert, was ich jetzt mein persönlicher Eindruck ist, wenn man so
schon
klassische Wechselausstellungen in Ausstellungshäusern besucht
und viel, das stimmt, und
die immer Sammlung das Thema an.
Ja,
gibt es noch einen spannenden Punkt, den du irgendwie mitgenommen hast?
Einen, den ich eben dachte, mir fehlt Südkorea in der Auflistung der Länder, der hier in der, weißt du, was ich meine?
Im Anteil am Kunstmarkt.
Kuchendiagramm für den globalen Kunstmarkt fehlt mir Südkorea.
Ja, da muss ich auch sofort an unser Gespräch mit Ginny von der Galerie Choi & Choi denken, weil wir da ja sehr angeregt über die Entwicklung im koreanischen Kunstmarkt gesprochen haben und in der Galerieszene und dass gerade so die, sag ich mal, so Mitte 20 bis 40, 50-Jährige oder halt so die jetzt erwachsenen Generationen, sag ich mal, eine starke Kaufkraft und auch Kunstinteresse hat. Und
ja. Wahrscheinlich liegen die hier in den 8% anderen und überholen uns dann irgendwann in den nächsten paar Jahren. Gucken. Aber das ist dann so ein bisschen schade, dass man da merkt, da hört die Detailtiefe, also gar keine Kritik an diesem Report, ich finde den super, aber da merkt man halt, so kommen die Grenzen dann
des Reports auf. Ja, ist auch immer eine Perspektivsache, gell? Ich würde gerne mit dir einfach jedes Jahr den Report verfolgen, einfach
mal
zu sehen. Was passiert, wie sich die Diagramme ändern.
Ich finde, die Diagramme und allein das Layout hat sich in den letzten paar Jahren so extrem geändert. Das ist irgendwie auch voll die Überraschung. Wie sieht es dieses Jahr aus?
Ja. Findest du positiv? Also,
dass ich finde diese Online-Ansicht finde ich ätzend, weil das, also wirklich einfach nur, also ich, gut, man kann da schnell irgendwie, wobei so schnell habe ich mich da gar nicht zurechtgefunden, ehrlich gesagt.
Ja.
Also es sind, wenn man, wir verlinken euch das, und wenn man einfach nur auf diesen Link klickt, dann sieht man die Hauptkapitel und dann einfach so die Key Findings aus jedem Kapitel. Und irgendwie bleiben, aber vielleicht ist das auch die Idee, bleiben dann mehr Fragen offen, wenn man da so durchscrollt.
Ja, genau. Aber wir verlinken euch das dann. Könnt ihr euch,
ja,
wenn ihr wollt, einen Eindruck davon machen. Weil wir das Thema Auktionen jetzt so intensiv besprochen haben, habe ich da auch noch so eine interessante Entdeckung von einem Auktionsergebnis. Das würde ich noch hinterher schieben. Im Juli 2024, also dieses Jahr, wurde auch bei Sotheby's in New York ein Skelett eines Stegosaurus, genannt Apex, versteigert. Und dieses Skelett wurde in Colorado gefunden und das relativ gut erhalten. Ist ca. 150 Millionen Jahre alt.
Sorry, nochmal bitte, wie viel?
150 Millionen Jahre alt. Und ja, von der Größe, von der Dimension her, um das so ein bisschen einordnen zu können, also 3 Meter hoch und 8 Meter lang, also echt ein Riesending. Krass. Da gibt es auch ein Foto. Wenn man danach sucht, dann sieht man, dass da so ein Mensch daneben steht und halt dieses Riesenskelett aufgebaut ist. Und der Schätzpreis war bei ca. 6 Millionen US-Dollar, Euro umgerechnet. Heute habe ich es mit
Dollar, ja, gut, und Euro. Ja, das sind doch viele Währungen, ja.
Genau. Was schätzt du, für was es dann versteigert wurde? Wir können ein Ratespiel machen.
Tatsächlich versteigert?
Mhm.
Vierfache?
Ja, das ist gar nicht so schlecht, aber es ist also 40 Millionen Euro. Aber also du hast auf jeden Fall eine Steigerung angenommen.
Ja.
Und
okay,
doch noch mal ein bisschen mehr.
Ja.
Verlinken wir euch auch. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Das auch, das ist ja was, das zählt jetzt nicht unter Kunstwerk, sondern das ist ja so eine Art
Naturobjekt,
so, ja. Rarität, ja. Ja. Ja, sowas spielt da auch mit rein irgendwie. Und fand ich ganz spannend.
Wer hat es ersteigert?
Weiß ich nicht. Ich glaube, eine unbekannte Person, Institution.
Jemand, der unbekannt bleiben möchte.
Mm.
Boah, das musst du ja erstmal unterkriegen.
Ja, also da braucht man wirklich entweder ein krasses Kunstlager oder eigenes Depot, wo man sowas halt auch wirklich gut konservieren kann und dass das ja, klimatische stimmt.
Die das.
Hoffen wir haben euch einen kleinen Einblick geben können in den Report, also war wirklich nur stichprobenartig.
Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wer Feedback hat, kann sich gerne bei uns melden unter feedback.btwc@gmail.com.
Genau, und schaut auch gerne auf Instagram vorbei unter btwc-podcast. Da posten wir gerne auch mal Bilder zu unseren Folgen.
Okay.
Bis bald.
1 PS.
Ich fahre bald in den Urlaub, aber ich verrate noch nicht, wohin. Und vielleicht kann ich da dann auch ein paar interessante Eindrücke auch aus der Kunstwelt und so mitbringen. Darauf,
dass du die nächsten Folgen einfach komplett alleine stemmst.
Oh Gott. Nee. Du vielleicht auch.
Mal schauen.
Ja.
Mal schauen.
Ciao.
Ciao.